In der letzten Sitzung nur eine Tutorin vorstellen können, Frau Lolladze Maka. Und heute sind noch drei weiteren da, aber eine fällt trotzdem. Also so salamiweise kann ich Ihnen einfach alle Tutorin zeigen. Okay, willst du dich kurz vorstellen, in welchem Semester du studierst, was du machst und wann dein Tutorium stattfindet und ab wann das losgeht? Zu viele Fragen. Okay, macht ja nichts. Erste Sitzung findet trotzdem wie angekündigt statt. Okay. Und dann sehen wir einfach.
Okay, ja, also ich bin Merve. Mein Tutorium ist donnerstags von 12 bis 14. Das ist parallel zu unserer zweiten Physikvorlesung. Aber diesen Donnerstag findet es trotzdem da statt. Und dann sehen wir nochmal. Und ich bin im dritten Semester und studiere empirische Sprachwissenschaften mit dem Fokus auf allgemeine Sprachwissenschaften.
Sehr gut. Dasselbe für dich. Ja, wunderbar. Die beiden Tutorien, so wie alle anderen zwei Tutorien, finden wie angekündigt statt, auch die Räume, die ich hier hochgeladen habe. Ja? Also wir, sicherheitshalber, buchen wir immer die Räume im Neuen Mensa oder hier im Juridikum, aber für eine Gruppenarbeit sind diese ja, amphitheaterartige Säle nicht so geeignet. Deswegen schauen wir einfach, was im Juridikum bei uns auf 9. Stockwerk frei bleibt. Danke. Und dahingehend wechseln wir die Räume. Deswegen habe ich hier auch tatsächlich so hochgeladen, dass alle Veranstaltungen bei uns auf 9. Stockwerk stattfinden. Und die finden auch so statt, wie angekündigt. Und genau, also wir sehen einfach nächste Woche, wie gut sich das verteilt hat. Und dann können wir da vielleicht was ändern. Bisher hat sich keiner gemeldet, dass zu keiner von vier Tutorien kann. Daher gehe ich davon aus, dass alle zunächst mal untergebracht sind in den Tutorien. Sie sind obligatorisch, wie ich vorhin sagte, wird auch relativ stark darauf geachtet, dass man da nicht sehr lange fehlt. Laut Studienordnung darf man mehr als 25% Fehlzeiten entzieht dann die Berechtigung, Klausur zu schreiben. Ne? Daher, das ist jetzt quasi eure Aufgabe, dann so ein bisschen das Auge dafür zu haben. Die Tutorien, wie ich vorhin sagte, das wisst ihr aber auch, sind dafür da, um sich für die Prüfungen oder für die Klausur jetzt in dieser Veranstaltung am besten vorzubereiten. Alle Aufgaben, die Tutorinnen und Tutoren dort haben, sind typischerweise Klausuraufgaben und da kommt jeder tatsächlich zu Wort. Darauf habe ich auch natürlich alle Tutorinnen darauf angehalten. Wenn hier in der Veranstaltung auch vielleicht etwas anders sein soll, zumindest eure Meinungen, bitte gebt die an die Tutorinnen und Tutoren weiter. Hier ist nicht so die Möglichkeit, das zu diskutieren. Auf OLAT hatte ich mal so ein Forum eröffnet, aber kein Mensch hat sich da eingetragen. Ja, also viele E-Learner, also viele Dozierende denken, das ist doch eigentlich wie ein Facebook, da kann man ja auch nur irgendwas kommentieren. Ja, Herr Putzkanitz erzählt nur Blödsinn oder sowas, aber kein Mensch schreibt sowas da rein, auch anonym nicht, ja, weil das ganz andere Hierarchie ist scheinbar als Facebook oder andere soziale Medien. Gut, dann wir sehen uns einfach nächste Woche, wenn wir uns treffen unter uns und dann schauen wir einfach, wie diese Woche gelaufen ist. Heute, nach dieser Veranstaltung, ist das erste Tutorium. Wer hat vor, dahin zu gehen? Kurz mal Hand hoch. Fast alle. Ja, also da gibt es, glaube ich, fast 30 Anmeldungen, aber ich hoffe, nicht alle gehen hin, weil das ist dann keine Gruppenarbeit. Also die Zahl so um mittleren 20er Bereich, das geht noch, ja, aber dann wird es natürlich ein bisschen voll und da müssen wir schauen, ob wir die Gruppen vielleicht anders balancieren. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu dir. Genau, bevor wir dann zu Cem etwas sagen, das ist Cem Koç, der stellt sich gleich vor. Wir haben in der letzten Sitzung Vorlesungsprojekt angesprochen. Ich habe gesagt, dass ähnliches Projekt, haben wir bereits vor 2 Jahren, warst du dabei eigentlich vor 2 Jahren? Nee, ne? GQs, warst du nicht dabei? Nein. Also für euch, ich habe heute, bevor ich hier reinkam, habe ich gegoogelt. Sieht man nicht, ne? Sekunde. Ja. Frankfurter Neue Presse hat darüber geschrieben, die Sprachen in der Grisot-Stadt, also grüne Soße, diejenigen, die nicht aus Hessen oder Frankfurt kommen, ist dann das mit Wahrzeichen Frankfurts und wir nannten das Projekt so eine grüne Soße Linguistik. Da ist eine Werbung von Immobilien, falls jemand sucht. Ja, da rechts, ja. Hier die Studierenden, ein Teil von 70, es waren 72 Teilnehmenden, die tatsächlich in Frankfurt Sprachdaten, also Menschen gefragt haben, was ihre Mutterdialekte, wenn sie Deutschmuttersprachler waren oder Muttersprachen oder Dialekte sind an sich. Und wenn die sich geweigert haben, also irgendwann mal haben die erzählt, nicht alle wollen darauf antworten. Und dann, so ist die Verzforschung eigentlich. Man muss irgendwie die Menschen so in ein Gespräch verwickeln und bis man da zum Ziel kommt, das dauert. Dann haben wir einfach den gefragt, in welchen Weltregionen sie zum ersten Mal zur Schule gegangen sind. So konnte man so ein bisschen eingrenzen, in welchem Sprachareal sie eigentlich zu Hause waren. Und so in diesem Artikel erzählt Michael Schick, der hier war, und die Studentinnen. Übrigens, da links ist Sophie Schmidt, das ist die Tutorin, die nicht hier ist, also auch letztes Mal nicht da war. Aber ich hoffe, dass sie dann am Freitag da ist. Erzählt, dass da fast 500 Sprachen zusammengekommen sind. Da ist noch ein Artikel von Frankfurter Allgemeine, also eigentlich die so nicht nur regional, sondern auch bundesgroße Zeitungen. Welche Dialekte spricht Frankfurt? Also 500 Menschen in Frankfurt gefragt. Also damit ihr so ein bisschen so die Größe dafür, was wir vorhaben. Und das, was wir jetzt vorhaben in diesem Semester, darüber spricht Jem. Bitte schön. Dich vorstellen oder das Projekt selbst vorstellen? Also jetzt geht es darum, also die Hauptfrage lautet, wie klingt Goethe-Universität?
Genau, und ihr seid gefragt, und zwar würde ich zuallererst, bevor ich anfange, euch wirklich ans Herz legen, meldet euch auf Facebook in der empirischen Sprachwissenschaftengruppe an, das füge ich nochmal dazu.
Okay, du in deiner Funktion als Fachschaftsmitglied, ja?
Ja, danke. Gut. Ich kriege die meisten Informationen sofort von dort, ihr findet auch mich dort, oder ich schreibe euch meine E-Mail-Adresse als allererstes auf, denn das Projekt wird über mich laufen und ich werde euch E-Mail schicken. Vorweg will ich fragen, wer von euch weiß nicht, was ein Diktiergerät ist? Die zweite Frage, wer von euch benutzt ein iPhone? Der hebt die Hand kurz, bitte. Wer benutzt ein Android-Telefon? Wer benutzt keins von beiden?
Wer verwendet BlackBerry?
Aber das ist immer noch der Play Store, der Google Play Store, auf den du zugreifen kannst.
Okay. Okay. Du bekommst von mir teures Olympus-Gerät. Was hat es 2.500 Euro gekostet?
Wenn nicht, laufe ich mit dir durch den Campus und mache das selbst. Also, okay. Das Projekt geht darum, dass ihr erforschen sollt, wie die Goethe-Universität klingt, indem ihr euch irgendwelche random oder auch nicht Menschen aussucht. Das überlegen wir uns noch. Ihr kriegt eine README-Datei, eine How-to-Do-Datei, wie ihr auf Menschen zugeht, wie ihr Feldforschung betreibt.
Vor allem aber, wer in welchem Campus? Also vier Campi, genau. Sind, mussten wir auf.
Das wird per Zufallsprinzip von mir als Algorithmus geschrieben, da packe ich alle eure E-Mail-Adressen rein und dann nicht mehr übernehmen, wenn ihr nach Niederrad müsst oder nach Riedberg. Also das genau. Wird sich einfach dann so erstellen. Wenn ihr Leute findet, mit denen ihr tauschen wollt oder nicht und in denen ihr eine Gruppe rein wollt, wenn ihr das irgendwie schafft oder tauschen wollt, schreibt mir die E-Mail, vielleicht können wir da was arrangieren. Ich weiß das noch nicht genau, wie das jetzt alles funktionieren wird, aber nur damit ihr so ungefähr das Konzept versteht. Ich will noch mal fragen, also jeder von euch, außer er jetzt ausgenommen, hat eine App, in der er Leute aufnehmen kann. Ja oder nein? Ja, ja, die meisten haben. Wer kann das nicht, außer du jetzt? Gut. Wer weiß auf seinem Android-Telefon nicht, wie er ein Diktiergerät auf sein Handy runterlädt, auf sein Smartphone? Das wisst ihr alle, ich meine, seit was sind ja. 2000er? Ja, die 91er, Leute. Genau. Okay. Und zwar kriegt ihr von mir eine erstellte E-Mail, wie gesagt, eine How-to-Do-Datei, in der ihr genaueste Anweisungen bekommt, wie ihr das macht. Und vielleicht werdet ihr demnächst die irgendwo wie auf die Zeitung erscheinen und, oder in meinem Video, was ich erstellen werde, eine Art Trailer, das wir der Goethe-Universität vorstellen. Und es wäre echt toll, wenn ich so ein paar Leute noch bekommen könnte, die mir vielleicht so ein bisschen unter die Arme greifen. Aber
genau, vielleicht ergänze ich das ganz kurz. Also das Ziel, also das Endprodukt dieser simulierte Feldforschung soll sein, dass wir am Ende eine digitale Karte bekommen. Also ihr habt ganz sicher die Lagekarten gesehen von der Goethe-Universität. Campus Westend, Bockenheim, Riedberg und Universitätsklinikum. Habt ihr sicherlich irgendwo, da beim Pförtner liegen welche. Und stellt euch mal die digitale Version von diesen Karten und darauf sind sogenannte Play-Buttons, diese Dreiecks, abspielbare und also Play-Buttons einfach drauf fixiert. Wenn man zum Beispiel am Bockenheim irgendwie 200 Aufnahmen sind, dann sind 200 Play-Buttons unterschiedlichst verteilt. Und in diesem How-to-Do wird auch stehen, was man die fragt. Also man fragt einfach den Studierenden, in ihrer Muttersprache, Mutterdialekt. Also ich bin sehr gespannt auf Schwäbisch, Platt, was weiß ich, alles Mögliche, Sächsisch. Also fragt einfach, wie klingt so ein Satz, guten Tag, hallo, ich heiße so und so, studiere an der Goethe-Universität, Zahnmedizin. Also auch Fakultäten sollen benannt werden, weil um diese Buttons zu verteilen, wollen wir da tatsächlich, dann sehen wir auch zum Beispiel, wie international sind Rechtswissenschaften oder zum Beispiel Geschichtswissenschaften oder was auch immer. Also welcher Fachbereich an der Goethe-Universität auch. Dieser eine Satz.
Ja? Wir zeigen, wie bunt es hier ist an der Goethe-Universität.
Genau, also zumindest die Universität hat ein Internationalisierungskonzept seit 2011, glaube ich. Und man kann das auch nicht nur diese Vielfalt kann man auch nicht in diesen statistischen Zahlen sehen, sondern Vielfalt wollen wir einfach hörbar machen. Und jetzt fragt euch wahrscheinlich, wir sind doch keine Sozialwissenschaftler oder wir sind doch keine Politikwissenschaftler, warum machen wir das? Diese Aufnahme ist im Endeffekt so, wie man es eigentlich auch so macht, wenn man von, weiß ich nicht, Kaukasus bis Mongolei oder Zentralafrika unterwegs ist und Menschen sieht, die man vorher nicht gekannt hat und nach bestimmten Datensätzen, Sprachdaten fragt und die aufzeichnet. Und was macht man dann mit diesem Audio-File? Das wird er euch alles erzählen, damit, also das Ziel ist, dass wir vor Weihnachten sofort, die Fragerunde kommt gleich, ich bin auch fertig, dass wir vor Weihnachten zumindest alle Aufnahmen haben, sodass wir, bis wir hier fertig sind, also mit der Vorlesung, dass wir vielleicht in der Klausurvorbereitungssitzung so eine halbe, dreiviertel Stunde zeigen wir das. Und dann schauen wir, wie gut oder wie schlecht das geklappt hat. Du wolltest was fragen? Ach so, Cem, also cem-koc@icloud.com.
Genau, ich biete mich an, für jede Art von K-Fächer euch zu helfen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Ich bin random, also ihr könnt auch über K3, K2, K1 fragen.
Genau.
Ich kenne so ein bisschen mehr Tricks. Ich bin jetzt im 8., ich schreibe gerade die Bachelorarbeit, bin im Master noch dazu. Wer will, ich mogel euch so hier und da.
Okay, aber dafür bezahle ich dich.
Ja, ja.
Okay. Gut, okay, gibt es zum Projekt selbst Fragen? Weil wir wollten jetzt hier höchstens 10 Minuten bis Viertelstunde dazu was sagen, dass ihr ihn einmal gesehen habt. Alles andere wird ja so in Details in diesen Guideline einfach an euch schicken, dass jeder, der dann Lust und Wunsch hat, da mitzumachen, ist gerne eingeladen. Wie ich vorhin sagte, es gibt eigentlich, also ich habe ja gesagt, ich habe versprochen und das wird jetzt hier aufgezeichnet, kann später mir vorgelegt werden. Es gibt eine volle Klausurnote-Upgrade für die Teilnahme. Das heißt, er bekommt Audio-Files von euch und naja, das beschreibst du dort wie, welchen. Und das wird dann notiert und Klausur wird benotet ganz normal und dann wird geschaut, ob Teilnahme, nicht Teilnahme und bei Teilnahme wird das quasi dann eine volle Note hochgesetzt.
Also muss man jetzt einfach eine E-Mail an dich schreiben?
Nee, erstmal gar nicht schreiben. Er wird erstmal die Gruppen bilden. Er hat auch einen Zugriff auf Platzvergabetool, beziehungsweise die ganze Teilnahme-E-Mails, die er mit denen hier angemeldet hat, bekommt er auch. Und das wird einfach so ein Zufallsprinzip, 4 Gruppen gebildet. Bitte. KIS LSF, Vorlesungsverzeichnis, diese Veranstaltung. Genau, und wenn du Pech hast, ist das seit halber Stunde zu. Nee, dafür nicht. Also diese Platzvergabetool war 15 Tage offen und ich weiß nicht, ob das heute um 12 Uhr, also ist ja 15. Tag und ich weiß nicht, ob es heute Nacht um 0 oder um 12, aber man kann sich nicht mehr anmelden, das weiß ich. Okay? Gut, vielen Dank. Dann machen wir jetzt einen Cut thematisch gesehen und kommen wir zu unserer eigentlichen Vorlesung. Ich brauche hier ein bisschen Licht. Es geht. Gut, okay. In der letzten Sitzung habe ich so ein bisschen erklärt, wie man mit OLAT umgehen soll und welche Ordner hier verortet sind. Viele von euch haben sicherlich, ich sehe ja gerade hier 34 Hauptfachstudierenden und 28 Nebenfachstudierenden, die angemeldet sind. Das ist ganz gut, das stimmt ein bisschen, also ich glaube 72 waren es ja, also 6, 7 Menschen sind jetzt hier nicht, die auf KIS LSF sind. Wir haben hier ein Kompendium aus Unterlagen, die über die Jahre zusammengekommen sind, von verschiedenen Autoren, aber qualitätsgeprüft. Die kann man für die einzelnen Blogs, einzelne thematische Blogs ruhig verwendet werden. Was hier noch fehlt, ist von der letzten Veranstaltung, aber so schlimm ist das jetzt nicht, also nichts Klausurrelevantes wurde letzte Woche erzählt. Das ist E-Lecture-Link, aber das werde ich immer wieder, manchmal ist das mit zweiwöchiger Verzögerung, wird hier Update gemacht und genau. Für die heutige Veranstaltung möchte ich nochmal auf eine Folie zurückgehen, die ich letzte Woche gezeigt habe, und das war dieses Equilibrium hier. Und bei dem habe ich gesagt, dass unser Studiengang an sich, aber diese Veranstaltung auch, im allgemeinen Pflichtbereich sehr dem ähnlich aufgebaut ist. Das bedeutet, dass wir zwei Wochen über Phonetik und Phonologie, nämlich die Lautsysteme der Sprachen, sprechen werden. Dann werden wir auch zweieinhalb Wochen über Wortbildungsregeln und über Formen in der Sprache, wie die sprachliche Formen zustande kommen, sprechen. Danach werden wir etwas größere Konstruktionen, sprachliche Ausdrücke uns anschauen und die Regeln, die dahinter stehen, dass das alles regelgeleitet geschieht, das ist Syntax. Später werden wir uns über die Inhaltsebene bzw. inhaltsbezogene Ebene der Grammatik sprechen, das ist die Semantik. Danach werden wir über die Verwendungsaspekte der Sprache sprechen, also in welchen Kontexten, sozialen, kulturellen Kontexten werden die Sprachen verwendet. Das ist Pragmatik. Danach sprechen wir ein bisschen über Typologie, das ist was Linguistisches. Generell alles, was wir besprechen, ist die Realität, die Sprachwissenschaftler erschaffen haben. Ob das tatsächlich stattfindet, ist Ansichtssache. Ja? Aber da ihr jetzt hier sitzt und Sprachwissenschaft studiert, gehe ich davon aus, dass ihr eigentlich so euch geistig dafür so ein bisschen dazu tendiert, zu sagen, okay, die Realität, das ist, damit kann ich leben. Entsprechend dieses Equilibriums möchte ich euch auch so eine Anreihung an Begriffen anbieten, die wir tatsächlich von Sitzung zu Sitzung erweitern und etwas vertiefend analysieren werden. Der zentrale Begriff von heute ist Phon, und in der Sprachwissenschaft gibt es beinahe ein Komplex, etwas für einzelne Bereiche, die da oben stehen, zu definieren, die kleinsten und nicht mehr zerteilbaren sind. Das bedeutet, in der Phonetik gibt es etwas, was das Kleinste für Phonetik und für Phonetik nicht mehr zerteilbarer ist. Dann in der Morphologie gibt es etwas, wo weiter unten Morphologie nicht mehr geht. Das ist das Kleinste für Morphologie und nicht mehr zerteilbar. Achtet auf diese zwei Begriffe, Kleinste und nicht mehr zerteilbar. Ja, also das findet man auf jeder Ebene der grammatischen Beschreibung. Und Phon ist etwas, was wir in der Phonetik und Phonologie als zentralen Begriff quasi nehmen. Wenn wir das heute besprechen, in der nächsten Sitzung besprechen wir in der Phonologie, wenn wir über die funktionale Seite der Sprache besprechen oder des Lautsystems, dann ist das ein Phonem. Weiter zur Morphologie sprechen wir von einem Morphem. Und wenn die Morpheme zusammengesetzt werden, wir beobachten eine Linearität. Wie erlebt ihr eigentlich die Sprache? Geschrieben oder gesprochen? Geschriebene Sprache ist immer eine Linie. Ja, entweder links nach rechts, rechts nach links, von oben nach unten, wenn man tatsächlich die Schriftsysteme mal vergegenwärtigt. Habt ihr ein Schriftsystem vielleicht erlebt, das von unten nach oben schreibt? Nein, ganz klar nicht. Auch nicht. Sondern auch nach unten. Wie gesagt, ich habe jetzt, das ist eine provokante Frage, so eine Antwort darauf gibt es natürlich nicht. Es ist tatsächlich so gut wie unbekannt, dass irgendein Schriftsystem tatsächlich für diese Richtung entschieden hat, von unten nach oben. Ja? Es ist entweder nach oben, nach unten, sehr starke Tendenz, eher in der späteren Entwicklung des Schriftsystems, es ist von links nach rechts. Etwas ursprünglicher war von rechts nach links. Ja, das hat ein bisschen mit auch Schreibwerkzeuge zu tun, sagen wir mal so. Schreibwerkzeuge tatsächlich. Und vielleicht in der zweiten Phase hat das tatsächlich mit dem Schriftsystem selbst zu tun, das verwendet wurde. Aber eine Studentin, ich stelle diese Frage tatsächlich jedes Jahr. in der Einführungsveranstaltung. Ich stelle das auch an Kollegen. Und bisher, natürlich, man versucht da natürlich nicht die Finger zu verbrennen, sagt man, ich habe sowas nicht gehört. Eine Studentin hat mir berichtet, dann ist in Südostasien, in Ozeanien, gibt es eine Tabusprache, die verwendet wird, für bestimmte Rituale zu vollziehen. Und dort angeblich werden bestimmte, ja, kann man das Gebetstexte nicht nennen, aber so eine Formel, bestimmte Gebetsformel, tatsächlich von unten nach oben geschrieben. Ja. Aber wie ich jetzt vorhin sagte, das ist jetzt kein richtiges Schriftsystem, sondern das ist sehr ritualisiert, also sehr limitiert durch einen kulturellen Kontext. Aber egal in welche Richtung, es ist immer noch eine Linie. Ja, es ist immer Anreihung und Linie fängt irgendwo an und hört irgendwo auf. Schriftsysteme sind räumlich gesehen, das sind die Regeln. Und wenn wir sprechen, das ist auch eine Linie, aber als Zeitlinie, als, ja, als Timeline sozusagen. Und dann, wir können nicht alle Worte in einem Satz zeitgleich sagen. Wir müssen erstmal das eine Wort sagen, das zweite, das dritte und das vierte. Es gibt Menschen, die das auch kriegen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Und sogar wenn wir dialogische Partner haben, sogar wenn wir in einem Dialog sind, stellt euch mal vor, ihr unterhaltet mit euren Freunden, sogar Abwechslung zwischen Sequenzen, Frage, Antwort, Gegenantwort, Angebot, Annahme, Ablehnung, solche Sequenzen in einem Dialog, sogar die haben eine lineare Struktur. Es gibt natürlich eine Überlappung. Ja? Wenn ich jetzt führe ich einen Monolog, jeder ist damit irgendwie einverstanden und wenn jemand selbst weitersprechen möchte, meldet man sich oder ich wähle jemanden, damit man weiterspricht. Da ist auch eine bestimmte Abfolge und Reihenfolge. Es gibt tatsächlich statistisch sprachübergreifend beobachtet, dass die Überlappungsmenge, wenn zwei Menschen sprechen, was denkt ihr prozentuell? Wie hoch ist die Überlappungsanteil? Ja, also damit meine ich, wenn einer spricht und der andere auch spricht. Solche, was denkt ihr? 100% ist der ganze Dialog. Wie viel Prozent kann ja Überlappung sein? Zum Beispiel. 5%. Wer mehr? 30? 40? Es ist tatsächlich, wussten Sie das? Nein, okay. Es ist tatsächlich 5%. Erstaunlich wenig. Wie respektvoll, wie wir miteinander umgehen, auch wenn wir streiten. Wir lassen tatsächlich aussprechen, uns beschimpfen, dann wir werden gelassen, die anderen zu beschimpfen. Das ist unglaublich, ja? 5%. Scheinbar, als wir die Sprache erworben haben, haben wir auch die Übergangsregeln erworben. Wir wissen, sobald wir an diese 5% Grenze kommen, wir wissen, okay, das Gespräch wird unverständlich bleiben und mein genuines Interesse ist, meine Intention ist, dass ich verständlich bleibe. Aber mein Interesse ist, dass ich auch verstehe, was gesagt bekomme. Deswegen halten irgendwie sich alle an diesen 5%. Mehr Überlappung gibt es nicht. Sehr erstaunlich. Genau, ich wollte jetzt einfach an einem sehr wichtigen Bereich auf der Sprache kommen, das ist Phrase. Ich könnte jetzt auch so schreiben, aber ich mache lieber Schrägstrich, Satz. Wenn wir Sprache erleben, ich habe vorhin gesagt, alles was wir hier schreiben ist Konstrukt, die Realität, die Wissenschaftler konstruiert haben. Das vielleicht am wenigsten. Wenn wir irgendeine Sprache erleben, live erleben, die wir nicht verstehen, unsere naive Intuition sucht nach größeren Pausen. Größeren Pausen links von einer Phrase bzw. eines Satzes und rechts von einer Phrase bzw. eines Satzes. Das heißt, die naive Wahrnehmung einer Sprache bezieht sich genau auf diese Ebene, die wir unter Syntax mit zwei Hauptelementen oberhalb des Wortes, das sind, wenn zwei Worte vielleicht oder zwei Elemente eine Phrase bilden oder wenn wir eine bestimmte Art der Finitheit ausgedrückt haben, ein Prädikat mit einem vollständigen Satz. Das ist die naive Vorstellung der Sprache. Ja? In Hamlet wird Hamlet gefragt, er sitzt und liest irgendwas und dann fragt er, was siehst du da, was du da liest? Er sagt, Sätze, 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 Sätze. Ja? Eine Sprache wird tatsächlich als Satz zunächst mal als eine abgeschlossene, intonativ als Insel mit links und rechts markierten Pausen wahrgenommen. Das ist auch das Kleinste, wofür sich Syntax interessiert, Phrasen und die Sätze. Wir haben dann, also ab da wird relativ vielfältig, in welche Richtung dieses kleinste, nicht mehr zerteilbare Element der einer bestimmten Ebene der grammatischen Beschreibung geht. Sprechen wir von einem Semem. Ja? ein Konzept, eine Bedeutung. Ja, ich mag nicht so jetzt unbedingt Checklisten-Semantik. Ja, weiß ich nicht, wir nehmen jetzt prototypische Eigenschaften eines Vogels zum Beispiel. Ja, ist ein Tier, belebt, hat Flügel, kann fliegen und so weiter. Dann nehmen wir einfach einen Pinguin und dann gucken wir, was passt da. Und dann machen wir einfach so ein Check, Check, Check. Ja, so ungefähr Checklisten-Semantik. So mehrere Konzepte, die eine Hauptdenotation zusammensetzen, die uns erlaubt, über bestimmte Sachen zu sagen, okay, das ist ein Tisch. Ist das jetzt ein Tisch? Wo sind die Füße? Weil für mich gehört das auch zu prototypischen Eigenschaften ganz oben und der muss flach sein, vielleicht muss man darauf was ablegen können und so weiter und so weiter. Ja, ihr kennt das Bild von René Magritte, das ist keine Pfeife, oder? Genau. Warum ist das keine Pfeife, obwohl das so aussieht? Weil man darin keinen Tabak rauchen kann. Ja? Das ist, was eigentlich SEMEM ausmacht, die Funktionen, die Eigenschaften eines Gegenstandes dann zusammensetzen. Wir werden aber in der Semantik, das ist die Ebene der Semantik, in der wir darüber sprechen. Und kommen wir natürlich zum Punkt der Pragmatik, da ist relativ großes Rad. Warum? Weil empirische Sprachwissenschaft ist nicht die Erfindung von irgendwelchen Konstruktionen, nicht die Erfindung von irgendwelchen Phrasen, auf Basis meiner eigenen Sprachkompetenz, sondern wir beobachten Sprache quasi in Action. Wir beobachten Sprache in verschiedenen Interaktionen. Wir beobachten die Hergestelltheit der Welt durch die Sprache. Das ist die Pragmatik, Verwendungsaspekt der Sprache. Wie verwende ich Sprache? Wie kann ich es hinbekommen, dass ich ironisch bin? Ja? Seid ihr oft ironisch? Ja? Sarkastisch, ironisch? Wie geht das? Ja, das ist so der Punkt. Vor allem, wenn ich etwas sage und dabei sarkastisch meine, wie kann ich davon ausgehen, dass der Hörer das genauso versteht? Warum bin ich mir so sicher, dass da auch so verstanden wird? All diese Aspekte betrachten wir unter einem Sprechakt oder Speech Act, also Sprechakt. Und dazu gibt es eine Sprechakttheorie. Und das werden wir dort natürlich betrachten. Und es gibt sehr viele interessante Themen noch, die wir hier betrachten. Aber nochmal möchte ich diese zwei, vielleicht im aristotelischen Sinne, die Arten der Definition von all diesen Elementen als Basis mitgeben. Wenn ihr anfängt, was ist eigentlich ein Phon und was ist ein Phonem und was ist ein Morphem und was, dann fängt jede Definition damit an. Phon ist kleinste, nicht mehr zuteilbare Einheit in der Phonetik, Bedeutungen voneinander unterscheidet. Aber das fängt immer damit an, das ist das kleinste und nicht mehr zuteilbare. Ja? Phonetik interessiert sich tatsächlich nur dafür. Okay, darunter wäre ja vielleicht noch so ein Geräusch, was nicht sprachlich relevant ist oder sowas oder sowas. Sowas, Verzögerungspartikel und solche Sachen. Ja. Darunter wäre das so. Phonem, das ist auch kleinste, nicht mehr zuteilbare, die eben Bedeutungen tragen. Die haben bestimmte Bedeutungen. Die Phone, die trennen die Bedeutungen, die unterscheiden es. Aber Phoneme, die tragen das. Ja. Und so weiter und so weiter. Also wir werden da bei Morphem auch genau dasselbe sagen. Dann kommt natürlich das Problem, das große Problem, was ist ein Wort? Ja. Und die gute Nachricht ist, uns ist egal, was das ist. Ja. Also es gibt Heinz Vater, einer der größten Germanisten, hat gesagt, in der Sprachwissenschaft gibt es viel wichtigere Dinge, als die Grundbegriffe zu definieren. Und ihr werdet die Bände, mehrere Bände sehen, wie man irgendwie auf Teufel komm raus versucht, Grundbegriffe zu definieren. Und wenn man sich für nächste 5 bis 10 Jahre geeinigt hat, das ist ein großes Glück, weil man kann ja auch dann diese Zeit auch ruhig etwas erforschen. Ansonsten ist es natürlich ein Big Deal. Ja, wir werden, glaube ich, dreieinhalb Wochen uns mit der Syntax beschäftigen. Das ist eine der zentralen Ebenen der Sprachwissenschaft. Und da kommt es tatsächlich zu einer Phrase. Wir sprechen über die Konstituenten eines Satzes. Also wie konstituieren wir einen Satz? Und da die Linearität, die ich gerade erwähnt habe, wird dort aufgrund der Regeln erklärt, die als Hierarchie im Hintergrund fungieren. Das heißt, hinter dieser Linearität steht die Hierarchie aus Regeln. Und diese Regeln sind so rigide in, zum Teil, dass man die auch den Maschinen beibringen kann. Wenn ihr in Google Syntax eingibt, kommt nicht mehr Sprachwissenschaft mehr als auf der ersten Seite. Nur noch irgendwie Kompilierung von irgendwelchen Programmen. Das ist fast Teil der, also wichtigere Bestandteil der Informatik geworden. Gut, und hier geht es auch natürlich um Konzepte, Bedeutungskonzepte und hier die Verwendungskonzepte der Sprache. Irgendwann mal kommt Korpus. Ja, das ist mein Lieblingsbereich und hier schließen wir jetzt eigentlich einen kleinen Kreis mit der vorigen Veranstaltung letzte Woche. Wir schreiben einfach sprachliches Datum. Das ist eigentlich, womit in der empirischen Sprachwissenschaft gehandelt wird oder womit man sich beschäftigt. Das ist sprachliches Datum. Und sprachliches Datum ist nicht das, was ich gerade sage, was ich gerade als Sprache von mir gebe, sondern das in irgendeiner Form dokumentiert, zugänglich gemacht als Schrift, als, vielleicht als konventionelle Schrift. Über diese Konvention sprechen wir heute. Dann vielleicht auch Merkmale dieser Sprache auch vielleicht nochmal annotiert und vielleicht übersetzt in einer Sprache, die auch Konvention ist. Englisch ist zum Beispiel jetzt für die Übersetzungen bei sprachlichen Daten Lingua Franca. Und solche Daten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, so aufbereitete Daten, packen wir als elektronische Phänomene in einem Korpus rein. Und dieses Korpus ist für uns dann für unterschiedliche Forschung zugänglich. Und genau, also von jeder Sitzung zu Sitzung werden wir uns genau auf dieser Linie bewegen und heute fangen wir damit an. Gleich die erste Frage oder sage ich mal so erste Behauptung von mir und Frage an euch. Und bei solchen Fragen, das lasse ich hier, bei solchen Fragen ist immer Quantität vor Qualität. Wenn die Behauptung heißt, wenn Sprache etwas tut, dann klingt sie zumindest. Also hauptsächlich klingt die Sprache. Wenn man die Menschheitsgeschichte wahrscheinlich seit ersten Homo sapiens bis heute betrachtet, dann schreiben wir vielleicht von, weiß ich nicht, 350.000 Jahren gerade vielleicht so 2,5 Minuten. Ja, also eigentlich meiste Zeit verbrachte Menschheit nicht alphabetisiert, also eigentlich Analphabet und eigentlich nur als mündliche Tradierung von wichtigen Inhalten oder sonstigen. Ich meine, in der christlichen Tradition, spätchristlicher Tradition, war Schreiben so selten, das galt sogar als Argument. Ja? Wenn einer mehr Recht haben wollte, hat er einfach gesagt, denn es steht geschrieben. Und das reichte, ja? Wenn es geschrieben steht, dann muss es richtig sein. Weil allein, weil es geschrieben steht. Ja. Ich kann, bitte? Nö. Ich zeige dir jetzt meine WhatsApp-Nachrichten, denn es steht geschrieben, Erde, ja, meine ich, ja, genau. Sehr gut. Aber wie privat konnte man im 1. Jahrhundert schreiben? Wie privat? Gar nicht. Das ist der Punkt. Das heißt, viele Menschen schreiben viel heutzutage und weil das einfach also aus praktischen Zwecken sehr einfacher geworden ist. Wir bleiben bei Technologie. Nicht, weil wir schlauer sind oder mehr Mitteilungsbedürfnis haben als vor 1000 Jahren, sondern es geht einfach, es ist einfacher geworden. Und ich bin auch sehr skeptisch, dass die Vergesellschaftlichung der Schrift unbedingt, ich schätze so 60, 70 Jahren, seit weltweit, meine ich. Es gab natürlich Gesellschaften. Athen hatte 4000 Einwohner. Und das galt als gebildetste Volk oder der Stadt der Welt. Warum? Weil scheinbar könnten alle zumindest Initialen einer eigenen Namen schreiben. Wozu brauchten die das? Weißt du das zufällig? Warum müssten sie Athener immer die Initialen auf Ton, auf weichen Tontafeln schreiben? Genau, Abstimmungen. Die müssten abstimmen, zum Beispiel jemanden in Exil zu schicken. Und es gibt nachgewiesen, dass 4000 Menschen könnten das. Für die, also 4. Jahrhundert vor Christus, das ist, boah. Ja. Und ein sehr kluger italienischer Philosoph unserer Zeit hat oft geschrieben, dass wir haben nichts von Sokrates, nicht weil alles vernichtet wurde, weil er Nonkonformist war, sondern er konnte nicht schreiben und lesen. Jesus Christus konnte auch nicht schreiben und lesen. Und die meisten Fürsten und Könige konnten nicht schreiben und lesen, deswegen waren die nicht wenig intellektuell. Ja? Ich hatte auch einen Professor in Georgien, der war für mich intellektuellster Mensch, den ich je getroffen habe, aber er könnte ganz sicher Windows nicht hochfahren. Deswegen, ja, also vielen verleiht diese Vorstellung, ich kann jetzt hier einen Code schreiben, der ist mega intellektuell. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Schreiben und Lesen war ein Handwerk und dafür wurde bezahlt. Und die meisten Bibel, die die reichen Menschen bezahlt haben, die könnten das selbst nicht lesen, aber sich anhören, weil sie genug Geld haben, dass ich, genau, warum ich das gerade erzählt habe, ist nämlich, Sprache hat ganze Zeit als etwas Klingendes wahrgenommen worden. Ja, wir haben sehr viele Intuitionen entwickelt, um naiv Sprache zu analysieren. Ja. Kurze Frage, besonders an weiblichen Teilnehmern in dieser Veranstaltung. Habt ihr als Kinder ein Spiel gespielt, in dem ihr hinter jede Silbe in eurer Muttersprache ein fremdes Wort oder fremder Buchstabe oder fremdes Laut reingeschoben? Auf Deutsch heißt das Löffelsprache. Kennst du das? In welcher Sprache hast du das gemacht? Kannst du uns irgendein Wort sagen, ohne und mit? Ja, okay. Kisush. Okay, und dann N am Ende? Kissen? Okay, verblüffenderweise, es ist unglaublich verbreitet. Ja? Also auch in meiner Muttersprache weiß ich, in der Schule irgendwie, deswegen meinte ich weibliche Teilnehmer, denn irgendwie ist das so gendergeteilt. Die Jungs spielen solche Spiele nicht, die Mädels spielen, also in der Schule in der Regel. Und unglaublich sprachlich vielfältig. Warum ist das so interessant? In der nächsten Sitzung sprechen wir über die Silbifizierung bzw. Silbenteilung. Was ist eigentlich eine Silbe? Was ist prominente Silbe? Was ist die Endsilbe? Woraus besteht eine Silbe? Ich habe gesagt, das ist alles Konstruktion von Sprachwissenschaftlern, gemessen und dokumentiert. Dabei haben wir selbst zum Beispiel in diesem Spiel Vorstellung darüber, was eigentlich eine Silbe ist. Und das stimmt nicht immer damit überein, was in den Lehrbüchern steht, was eine Silbe ist. Das heißt, Sprache klingt. Wenn wir uns darauf einig sind, dann stelle ich die nächste Frage. Ist Klang einer Sprache Eigenschaft der Sprache selbst oder die Eigenschaft des menschlichen Körpers? Quantität vor Qualität. Schnelle Antworten. Also okay, es hängt von der Sprache ab, ob Klang der Sprache Eigenschaft der Sprache oder des menschlichen Körpers sei. Genau, also du tendierst dazu, dass Klang der Sprache ist Eigenschaft des Körpers. Mhm. Versionen? Sonst?
Mhm. Ich würde auch sagen, es hängt von der Sprache ab, weil es gibt ja auch Sprachen, da gibt es bestimmte Klänge oder so, die es in keiner anderen Sprache gibt.
Wollen wir diesen Punkt vertiefen? Okay, bleiben wir jetzt dabei. 1, 2, 3. Und dann kommen wir nochmal zu diesem Punkt, weil das zweimal identisch war. Mhm. Okay. Ja, das ist gut. Ja. Genau, Humboldt hat da auch angemerkt, es gibt Tiere, die viel, viel, viel komplexere Apparate haben, um die Klänge zu produzieren. Du wolltest was sagen?
Gibt es nicht je nach Sprache, dass dann auch teilweise irgendwas anders entwickelt ist bei den Menschen, sodass die Sprache, also die Laute der jeweiligen Sprache...
Nö, bei Menschen ist alles identisch, soweit. Soweit Sprache angeht, bitte. Beides? Okay, also Nachfrage würde das jetzt ein bisschen weiterbringen. Aber ich komme nochmal zu diesem Punkt, dass, als du gesagt hast, dass es hängt von der Sprache ab. Das Repertoire von Sprache zu Sprache ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich kann zum Beispiel keine Klicklauten zum Beispiel produzieren. Ich musste mich da ein bisschen vielleicht bemühen oder lernen. Kann das jemand, Klicklauten? Ja, also ich meine in einem Wort. Ja, okay. Anyway, das müssen wir jetzt nicht machen, aber... was ich damit meine, man geht davon aus, dass jeder Mensch imstande ist, zumindest das gesamte Repertoire, alle Sprachen auf dieser Welt physisch zu produzieren. Wir tun das aber nicht. Ja? Das Wort Wasser auf Georgisch heißt Tskali. Zrali. Ich höre manchmal so, beobachte, wie die kleinen georgischen Kinder das erwerben und ich denke, okay, das kommt irgendwann mal am Ende der kritischen Phase, ja, mit fünften, sechsten Lebensjahren, überhaupt nicht. Zweijährige Mädchen meistens sagen schon Zrali. Ja. Schon eine, jeder ist imstande, das zu sagen, oder? Es gehört dazu tatsächlich Übung in dieser kritischen Phase. Das fängt mit zweieinhalb Jahren, je nach dem Gender, und ist mit, ungefähr mit fünften Lebensjahr abgeschlossen. Deswegen gehen alle, fast in allen Kulturen, Kinder mit sechs zur Schule. Weil dort ist, diese Gedächtnisstrukturen sind ausgebildet, rein kognitiv, und die Hauptelemente der Sprache sind da. Ja, das ist irgendwie ein biologischer Prozess, und das ist in dieser Zeit abgeschlossen. Alle Lauten, die wir in dieser Zeit zu hören bekommen, können wir üben, 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 imitieren, imitieren, imitieren und irgendwann mal auch die Funktionen verstehen, die dahinter stehen. Das heißt, wenn wir uns ein, also das ist auch, glaube ich, so eine relativ, tendenziell gesehen die Überzeugung, dass das Klang der Sprache eher Eigenschaft des menschlichen Körpers sei. Gut, ich lasse jetzt so irgendwelche nostratische Theorien über Turm zu Babel und solche Sachen. Und bleiben wir bei dieser physiologischen Ausstattung des Menschen, ja, die wir, also die Ausstattung, die wir brauchen, um Sprache zu produzieren. Was denkt ihr, vielleicht ist so ein bisschen Wikipedia-Wissen, aber hilft mir vielleicht, eure Meinung dazu zu sagen, was ist das stärkste Muskel im menschlichen Körper oder am Menschen an sich? Das stärkste Muskel, bitte? Zunge, Punkt 1, ja? Kiefermuskel? Kiefermuskel? Zwerchfell? Was ist Zwerchfell und welche Funktion hat das? Genau, also es. Du hast recht. Okay, zuerst mal das. Tatsächlich ist das stärkste Muskel Zwerchfell, denn sowohl Kiefer als auch Zunge, sogar Herz macht Pause. Was nie, also aus physiologischen, aus lebenswichtigen, aus letalen Gründen keine Pause machen darf, ist Zwerchfell. Warum? Weil einzuatmen ist ein Instinkt. Ja, wenn ihr aus Wasser irgendwie raustaucht, dann, das ist das Erste, was man macht. Aber die Luft aus den Lungen rauszupressen, das ist kein Instinkt. Also das ist keine automatische Tätigkeit, dafür gibt es, das ist die Hauptfunktion von Zwerchfell. Ja? Also der Druck tatsächlich, Zwerchfell auf Griechisch Diaphragma, also Dia, also teilen, also eine Platte zwischen zwei Teilen etwa. Diaphragma teilt tatsächlich Magen und Lungen voneinander, das ist die Platte genau dazwischen. Und ja, genau, wenn man viel Bier getrunken hat, dann zieht das hoch und dann sowas, ja. Genau, bleibt. Das ist eigentlich Diaphragma schuld. Ja? Oder Zwerchfell schuld. Und Zwerchfells Funktion ist tatsächlich, die Lungen, die Luft aus den Lungen rauszupressen. Und deswegen ist das tatsächlich, solange, sobald ein Mensch geboren wird, muss er atmen. Und Atmen und Sauerstoff ist für unser Gehirn. Und deswegen ist das viel, also letale Funktion Nummer eins. Nicht mal Herzschlag ist so wichtig. Deswegen ist das tatsächlich ständig, solange ein Mensch lebt, auch in der Bewegung. Und Zwerchfell. Die Lautentsprechung von Anlaut Diphthong Z und T ist doch bekannt, oder? Sowas wie Deus zu Theus und Theus zu Zeus. Sowas. Ja, also Gott, ja, bitte, das verstehst du nicht? Okay, also Deus, Gott, so Theus und Ursprung ist eigentlich Zeus. Du dachtest wahrscheinlich, Gott hat was mit Jesus Christus und Christentum zu tun, überhaupt nicht. Das ist Zeus, der altgriechische Gott. Deswegen diese Übergänge, das ist eigentlich in Anlaut relativ klare Sache. Also so können wir das auch durch T setzen. Twer, Twer. Ja. Twer, Twer, das ist so eigentlich das gemeinsame Element, als die Briten und Deutschen gleiche Sprache gesprochen haben. Im Englischen ist die Entwicklung zum Twix heute. Das ist derselbe Stamm. Twix, Zwerch, also Zweiteilung, also zwei, also obere und untere Teilung, das, was auch bis heute irgendwie noch als Denotation in der Bedeutung von Twix hörbar ist. Ja? Also Zwerchfell, der stärkste Muskel. Aber das am Rande, das ist jetzt unwichtig. Aber damit die Wahrnehmung von wichtigsten Sprachorganen in unserem Körper Zwerchfell klar ist. Mit der Funktion von Zwerchfell kommen wir eigentlich zu zwei Hauptprozeduren, die unsere Sprachtätigkeit überhaupt ermöglichen. Das ist die Luftstrom. Und für die Luftströmung in der umgekehrten Richtung, man nennt das auch aggressive und ingressive. Also wir sprechen von aggressiven. Für aggressive Luftstrom ist Zwerchfell verantwortlich. Für ingressive Luftstrom ist auch Instinkt verantwortlich. Oder Reflex des Körpers einzuatmen. Und jetzt interessante Frage. Hauptsächlich sprechen wir, wenn wir aggressieren, wenn wir in der Luft rauslassen. Aber ich kenne sogar Menschen, die auch beim Einatmen sprechen. Das ist sarkastisch gedacht. Aber ich habe in der letzten Sitzung dieses affirmative Element erwähnt. Erinnert ihr noch? Ja, genau. Das wäre zum Beispiel, ansonsten kenne ich nicht, also ich kenne keine Sprache, ich weiß nicht, vielleicht gibt es, aber ich kenne keine Sprache, in der irgendwas tatsächlich distinktiv bei Ingression gesagt oder gesprochen wird. Wolltest du was sagen? Ja, also wie gesagt, gehört habe ich das, ja. Aber ich kann jetzt kein Beispiel bringen, wo das dominanterweise stattfindet. Warum ich das so skeptisch sage, liegt auch darin, dass ich das, glaube ich, als physiologisch uneffektiv, als unökonomisch betrachten zu können, müssen. Das heißt, das ist, ich würde sagen, das nimmt, Menschen sind auch beim Sprechen faul. Wir versuchen, die meisten Effekte mit wenig Anstrengung zu erreichen. Und ich glaube, Sprechen beim Einatmen ist einfach anstrengend. Und ich weiß nicht, warum Menschen das tun sollten. Das ist der Punkt. Natürlich gibt es pragmatische Gründe, nicht den ökonomischen Weg einzuschlagen. Also Ökonomie und Sparen ist kein Nonplusultra-Prinzip in der Sprache. So ist das nicht. Sondern wir nehmen auf uns mehr Anstrengung oft, weil wir andere Zwecke dahinter denken. Ja? So kommen wir eigentlich zu einem interessanten Punkt, denn die Strom, dann die unsere Lungen quasi verlässt, bekommt dann die verschiedenen Hindernisse. Diese Hindernisse bilden dann im Endeffekt das, was wir, jetzt war glaube ich dein Beitrag, was die Sprachen unterscheiden. Alles, was wir bisher gesprochen haben, sollte man ausgehen, dass das bei allen Sprachen da identisch ist. Zwerchfell, die Funktion des Zwerchfells, die Luft, die rausströmt, das soll alles identisch sein. Ab dann, alles was dann passiert, ist dann von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Diese unterschiedliche Klänge, ich glaube, dein Beitrag war beides. Ja? Also von hier würde ich sagen Körper und danach kommen die Sprachen, also der zweite Teil. Ich würde dem auch vielleicht zustimmen, aber in einer bestimmten Reihenfolge. Ja? Bestimmte Basisprozesse sind identisch, ja? Aber die Verwendung von diesen Prozessen oder die Zusammensetzung ist dann von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Mir hat es auch sehr gefallen, dass, ich glaube, du hast gesagt, dass dieses Apparat quasi limitierte Anzahl an Lauten quasi von sich aus. Das ist auch tatsächlich so. Ja. Es gibt tatsächlich Tierarten, Vogelarten, die unglaublich präzise und auch sehr komplex zusammengesetzte Prozesse der Artikulation erzeugen. Das würde ein Mensch nie hinbekommen auf natürlichem Wege. Klar kann man diese Vorgänge, heutzutage kann man alles simulieren. Ja? Aber das muss uns auch ein bisschen bewusst sein. Ja? Es ist unabhängig, ich wollte zum Schluss euch die IPA-Tabelle zeichnen, das mache ich auch, die Tabelle für die Sprache, die ich unter anderem verwende, Abrasisch. Ja? Und diese Sprache hat tatsächlich 56 Konsonanten. Denkt mal kurz über diese Zahl nach. 56 Konsonanten und ein Vokal. Wenn man von Konsonantismus spricht, meint man genau das. Ja? Es gibt natürlich Vokale, aber die sind eher in den Entlehnungen in diese Sprache gelandet. Genau. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, die Hindernisse im Mund, und zwar vielleicht fangen wir tatsächlich von Glottis, von hier, Kehlkopf quasi. Und dahinter, leider sind die Beispiele jetzt aus dem Englischen, glaube ich, oder Deutschen, genau, Englischen. Deswegen kommt denn zum Beispiel sowas wie Pharynx nicht im Spiel, oder vielleicht Gaumensegel vielleicht ist da nicht angezeichnet, weil eben die Beispiele aus dem Englischen kommen. Je nach Sprache können diese Hindernisse, die gebaut werden, durch Stimmlippen, durch dann beweglichen Artikulatoren, sind von Sprache zu Sprache tatsächlich unterschiedlich. Ich meine, meinetwegen die 3-4 Sprachen, in denen ich unterwegs bin, wird nirgends Zunge gebogen, sodass mit Zungenspitze, Apex, an harten Gaumen gedrückt wird, in solche Lauten produziert werden, wie zum Beispiel D, D, D. Also, ich weiß nicht, dieser Kayayana macht doch diesen Ranjit nach. Also indem man flektiert, bitte? Retroflexe, also biegen heißt Retroflex, also zurückbiegen, also retro und dann zurückbiegen und mit Zungenspitze, wenn man weiß, wie das produziert wird, man versucht das zu Hause machen, jetzt macht das wahrscheinlich jeder, ja, und dann klappt das, aber ich kenne die Sprachen, die jetzt mir familiär sind, mache sowas nicht, möglich ist das aber. Ja, das möchte ich jetzt an der Stelle mit dem Basis von, also bis Stimmritzen hin, ab da zweier Klassifizierung von beweglichen Artikulatoren und unbeweglichen Artikulatoren. Ja. Ich habe hier, um das euch zu verdeutlichen, habe ich hier so ein Texte, die ich jetzt gerne hier Freiwilligen vorlesen lassen würde. Wer kann Chinesisch? Kurz mal nach vorne kommen, bitte. Wer kann Türkisch? Kann jemand Türkisch? Kann keiner Türkisch, gut. Wer hat Koreanisch? Kannst du Türkisch? Dann komm nach vorne. Wer kann Koreanisch? Kannst du Koreanisch? Dann komm nach vorne. Okay, dann 3 reichen. Ich hätte noch eine Sprache, aber die 3 reichen. Du wolltest Koreanisch, ne? Hier. Bleib ruhig hier vorne. Du wolltest Chinesisch. Okay, du Türkisch, dann knicke ich das um. Okay, wir fangen mit dem Türkischen. Kannst du das kurz vorlesen und wir sind alle ruhig.
Kırmızı başlıklı kız. Bir zamanlar küçük ve tatlı bir kız vardı. Kim görse ondan hoşlanırdı. Özellikle de büyük annesi. Öyle ki torununa ne vereceğini bilemezdi. Bir keresinde ona kırmızı kadifeden bir başlık hediye etti. Şapka kıza o kadar yakıştı ki başından çıkarmaz oldu.
It's okay. Wie heißt du nochmal?
Meytem.
Was ist das für ein Text?
Rotkäppchen.
Okay, das ist Rotkäppchen auf Türkisch. Also mit Inhalt kann jeder was anfangen. Jetzt bist du dran. Sag mir deinen Namen nochmal.
Michel.
Bitte. Sehr schön, ist doch okay. Was ist das für ein Text?
Rotkäppchen.
Okay, jetzt bist du dran. Sag mir deinen Namen.
Friederike,
bitte. Das ist Chinesisch.
Ja.
Bitte. Okay, danke, Frau Wecke. Wie heißt Rotkäppchen auf Chinesisch?
Xiao Hong. Und das dritte Zeichen kenne ich nicht.
Okay, gut.
Also Unian genannt.
Okay, wahrscheinlich das dritte Zeichen ist für Diminutiv, Käppchen, rote Kappe oder sowas.
Also die ersten beiden sind kleines, rotes und dann, ja, ich
Aber wir wissen, worum es geht. Okay. Ihr habt jetzt, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist im Endeffekt, wir haben die Klänge in der Sprache gehört. Und um diese Klänge, besonders bei den letzten zwei, aber ich meine jetzt mit den Umlauts im Türkischen zum Beispiel, sehen wir, dass bestimmte markante Merkmale zustande kommen. Diese Merkmale helfen uns sehr oft, diese Sprachen manchmal zu verordnen, zu identifizieren. Viele Sprachen gehen verloren, aber bleibt im Gedächtnis bleibt sehr oft die Erinnerung über diese Sprachen von Trägern auch. Also in Zentralasien gibt es sehr viele bedrohte Sprachen, die jetzt in dritte, vierte Generation nicht mehr gesprochen werden. Aber es gibt Erinnerung über diese Sprache und ich dürfte diese Menschen befragen. Also was erinnern sie sich? Und die Erinnerung bezog sich tatsächlich auf die phonetischen Eigenschaften der Sprachen. Ja? Die sagten, ja, da gab es solche Worte mit R und Kr und solche Sachen. Also in Erinnerung über eine Sprache ist tatsächlich das Markanteste ist der Klang. Und bei diesem Klang helfen uns die Zusammensetzungen, die wir durch Artikulatoren, beweglichen und unbeweglichen zusammensetzen. Jetzt habe ich eine zweite Bitte. Das sind die Weinkorken. Nimm das bitte eins raus. Das sind von mir, deswegen verantwortlich für... Für, das ist sauber. Nimm du bitte auch eins? Das sind
ich
drei.
Mund
ich, also jetzt bitte zwischen den Zähnen hier genau, so. Genau, also nicht hochkant. Da. Genau. Und jetzt versuch mal bitte, vielleicht erste drei Sätze zu lesen. Das waren drei Sätze. Okay, meine Bitte an dich ist, dich zu beobachten, weil zum Schluss musst du uns berichten, was war genau, was könntest du nicht aussprechen, also welche Konsonanten oder Vokalen waren das, die du nicht aussprechen könntest. Deswegen musst du vielleicht auch für dich selbst laut zwei, drei Sätze tatsächlich vorlesen. Bitte. Okay, das reicht. Was waren das, die du nicht aussprechen könntest? Ich verlange von dir keine linguistische Analyse, das ist tatsächlich naiv. Was könntest du nicht sagen? Einzelnen Konsonanten oder Cluster?
Zum Beispiel B nicht sagen.
B konntest du nicht sagen, okay.
K.
Wer, was noch?
K.
K konntest du nicht sagen? Versuch mal nochmal.
Also
K.
A, M
K.
Kann ich nicht sagen.
Bitte?
M.
M kannst du das, okay. Aber K, wirklich? K kann
ich
sagen. Welches? Ja, stimmt, okay. Ja, weil Zungenblatt könnte nicht Richtung nach oben gezogen werden. Ja. Gut, okay. Wollen wir das auch in Koreanischen kurz? Willst du probieren? Es ist freiwillig, also ihr könnt sagen, nein, mache ich nicht. Bitte. Okay, gut. Spricht hier vielleicht jemand muttersprachlich Koreanisch? Nein, ne? Ja? Könntest du was verstehen gerade? Überhaupt nichts, ne?
Ich habe
ja?
Verstanden.
Aber, warte mal, spricht hier Türkisch vielleicht jemand noch? Ja? Könntest du, als sie mit der, auch nichts verstehen? Okay. Mhm. Gut. Also halten wir das gleich fest, ja? Also es ist nicht so, dass wir, besonders wenn wir die Phoneme betrachten, die Bedeutungsunterscheidungsfunktion, wenn wir von ein oder zwei nicht mehr wahrnehmbaren Konsonanten dann haben, dann verstehen wir gar nichts. Ja? Aber primäre Funktion ist gerade, was könntest du nicht aussprechen gerade? D? D, genau, D. Was passiert bei D? Du nimmst einfach Zungenspitze und drückst du an deinen Zahndarm halt von innen dran. Ne? D. Bitte?
B und
T. T, okay. Punkt. Wir hatten bei ihr auch B gehabt, richtig? Wir hatten hier auch B gehabt. Zwei verschiedene Sprachen, die könnte man nicht aussprechen. Jetzt bei dir versuchen wir es und dann sind wir mit dem Experiment durch. Okay.
Es ist, ich glaube, ein bisschen einfacher vielleicht als in anderen Sprachen.
Weil? Weil im Chinesischen kein M oder Bilabialen oder Dentalabialen gibt es?
Doch, aber es ist, ich weiß nicht, man hat immer Anlaut und Auslaut.
Ja.
Man versteht zumindest eins
von beiden immer so halbwegs. Okay. Und du meinst, der Text bleibt dann verständlich dadurch?
Nein,
nicht. Wahrscheinlich. Spricht jemand Chinesisch vielleicht? Könntest du das verstehen, was sie gesagt hat? Du konntest interpretieren, was dahinter ist. So. Gut, okay, danke an euch allen drei. Ihr könnt die Plätze, das nimmt man mit, ich kann die nicht mehr verwenden. Okay, die Blätter könnt ihr mir geben. Und, okay, dann nimmt mit. Ja, nee, nimm's, vielleicht, weiß ich nicht. Als gute Nachtgeschichte. Okay, dieses kleine Experiment hat uns eine Vorstellung darüber gegeben, wie die Organe, die einerseits beweglich sein können oder nicht beweglich sein können, miteinander eingesetzt werden können. Und wir haben auch bei drei verschiedenen Sprachen gesehen, dass in der Lautproduktion eine und dieselbe Organe verhindert waren. Also zum Beispiel bilabialen, wenn dazwischen etwas ist, man kann die zwei Lippen sehr selten aufeinander pressen, um zum Beispiel, warum machen wir das? Ja? Jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das war so eine kleine Auflockerung, aber jetzt müssen wir etwas Grundsätzliches verstehen, wie diese Organe funktionieren. Im Endeffekt, wie ich vorhin sagte, nach dieser basalen Festlegung gibt es Zweierteilung. Bewegliche und nicht bewegliche Artikulatoren. Ja? Zunge ist zum Beispiel ein beweglicher Artikulator. Die Lippen sind natürlich bewegliche Artikulatoren. Stimmrippen sind die bewegliche Artikulatoren. Die koordinieren irgendwie diese Bewegung mit Unbeweglichen, so wie die Gaumen zum Beispiel oder Zahndarm oder die Zähne selbst. Die sind dann nicht beweglich. Und dadurch entstehen drei Optionen, die in allen Sprachen identisch sind. Nur diese drei Optionen werden absolut unterschiedlich verwendet. Das ist der Punkt. Also es gibt drei Optionen, die diese Organe eigentlich miteinander eingehen können. Die erste, die berühren sich nicht. Also die bleiben weg voneinander. Ja, dann haben wir eine starke Pulmonation, eine Aspiration, viel Luft. Ja. Die zweite ist, die können auch vielleicht nah zueinander gehen, ja, also sehr näher zueinander gehen, so eine Verengungen bilden. Ja. Verengungen bilden. Und die dritte Option, die schließen also Luftstrom komplett zu. Das wäre eine Option. Zwischen dem zweiten und dritten gibt es auch noch Reibung, nennt man das. Ja? So universell ist diese Reibung aber nicht. Aber es ist rein algorithmisch, diese Option ist da. Aber hauptsächlich sehr logisch nachvollziehbar, die machen gar nichts, die lassen so viel Platz, wie es geht. Wir nennen das auch Resonanzraum. Das alles findet in einem Resonanzraum statt. Ja, also Sprachresonanzraum, Mundrachenbereich, auch Nase natürlich mit einbegriffen. Und in diesem Raum findet entweder absolute Neutralität von diesen Organen statt, das heißt, die kommen überhaupt nicht zueinander, oder die bilden die Verengungen oder die schließen komplett. Wenn sie komplett schließen, da passiert etwas, dass dahinter so eine Luft irgendwie angestaut wird und diese Luft wird mit einer plötzlichen Öffnung rausgelassen. Ja, so ein explosionsartig rausgelassen. Auch dieses Ereignis findet nicht in allen Sprachen statt. Ja. Im Deutschen zum Beispiel gibt es immer sogenannte Pre-Voices, nennt man das. Also bei diesen Anstauungen von Luft, entsteht so auch so ein Rausch, Pre-Voice. Und dann wird das bei Plosiven dann explosionsartig rausgelassen. Ja? Wenn man jetzt D sagt, ja, besonders bei D, ja, es ist immer so ein D. Dieses, was man nie hört, aber wunderbar messen kann. Ja? In meiner Muttersprache gibt es auch D, aber das ist D. Also da gibt es kein Pre-Voice. Es ist eine sehr kurzfristige Schließung und dann die Öffnung. Also deswegen ist die Qualität von dessen, was man von Sprache zu Sprache bekommt, ist natürlich unterschiedlich. Ich, dankbarerweise, das hat Nathalie Dietrich hier gemalt, so gut kann ich nicht malen. Und sie hat alles, was hier steht, das sind insgesamt 16 Bezeichnungen mit deutschen und entsprechenden lateinischen Bezeichnungen. Je nachdem, wie tief man in der Phonetik und der Phonologie einsteigt, sollte man das schon brauchen. Ja? Sollte man das schon brauchen. Also Phonetik ist eigentlich ein unglaublich breites Feld und beschäftigt sich nur grundsätzlich mit der physischen Natur von sprachlichen Lauten. Mit der physischen Natur, mit der Produktion von sprachlichen Lauten, der physischen Produktion von sprachlichen Lauten. Das ist eigentlich, wofür sich die Phonetik grundsätzlich interessiert und misst im Endeffekt, was ein Phon ist in einer Sprache. Ja? Diese Produktionsseite, diese physische Produktionsseite hat natürlich von Sprache zu Sprache, also das habe ich hier mit diesem Glossarium-Tool versehen, also für jede einzelne, für den einzelnen Begriff gibt es Erläuterung. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit der Schließung und Öffnung, ist hier in Bezug auf die Plosiven, wenn die explosionsartig rauskommen. Also da kann man sich eine sehr lange Reihe an Konsonanten zusammentun. Die Frikative, die durch die Verengung, ja, durch die Verengung Luftströmung erzeugen. Approximanten, das sind die Annäherungen. Ja? Approximation ist die Annäherung. Also nicht die ist eine leichte, das ist auch eine Qualität. Ja? Passiert meistens mit den Lippen sowas wie wuh, wuh, im Französischen oui. Ja? Das ist so ein typischer Approximant. Genau. Ich wollte irgendwie gerade zur IPA. Ich klicke jetzt diese Folie nicht eins nach dem anderen, also für Konsonanten und für Vokale sind hier genau das, die Themen voneinander getrennt. Was man jetzt hier sieht, ist die internationale phonetisches Alphabet. Das ist der erste Schritt, wenn man sprachliches Datum, wenn man Sprache zum sprachlichen Datum machen möchte. Die erste Übung ist die Transkription. Übrigens auch in der Klausur gehört Transkription, glaube ich, die ersten vier Aufgaben. Und das ist auch, gehört zum Handwerk. Und die Toleranzgrenze da für Fehler ist tatsächlich relativ niedrig. Weil das gehört zum Grundhandwerk der empirischen Sprachwissenschaft. Was man jetzt hier sieht, auf der linken Seite sieht man die Modi der Produktion. Die Art und Weise, wie sie produziert werden. Und auf dieser X-Achse sieht man die Orte der Produktion. Das sind auch die zwei grundlegenden Dimensionen der Phonetik. Zu klären, wie die Lauten produziert werden und wo sie produziert werden. Diese zwei Charakteristika sind eigentlich, oder kann man bei jedem sprachlichen Laut angeben. Die Kombination dessen ergibt eben Matrix, was man hier darstellt. Und das ist lange nicht das, was alle Sprachen der Welt abdeckt, aber mehr oder minder. Warum sage ich das? Natürlich gehört das zum grundlegenden Inhalten, die man hier erlernen soll. Das wird aber nie ausreichen. Warum? Irgendwann mal beschäftigt ihr euch nur mit bestimmten Sprachen oder einem bestimmten Areal der Sprachen, die eben ungefähr das Repertoire des Sprachsystems, Lautsystems miteinander teilen. Dann entwickelt ihr euch eine eigene Tabelle und ihr seid tatsächlich mit dieser Tabelle beschäftigt. Ja? Das ist eine Basis, aber darauf wird dann, je nach welche Sprache in Betracht steht, eine eigenständige Tabelle nochmal ergänzt oder produziert. Diese Tabelle mag ich auch deswegen, weil der interaktiv ist. Man kann drauf klicken. Genau. Wo sind die Retroflexe? Genau, das haben wir vorhin. Das ist am schwierigsten zum Beispiel für mich, aber der vielleicht. Da. Genau, das sind auch interessante. Was noch? Was ist noch? Seitenlauten sehe ich jetzt gerade nicht, so wie Kl und sowas. Aber Klicklauten. Das muss auch. Oh. Palaton. Genau. Die Idee, die ich hatte, war, euch eine Tabelle zu zeigen, beziehungsweise zu schreiben auf der Tafel, aber mit der Vorstellung, was ihr dann selbst aus dieser Tabelle, die oben zu sehen ist, macht. Die Sprache, ich verrate zum Schluss, was für eine Sprache das ist. Also in dieser Sprache drei grundsätzliche Gruppen. Wir nehmen Plosive. Ich lasse das erstmal, aber dann lösche ich das auch weg. Bei diesen Plosiven unterscheidet man nach Stimmhaftigkeit. Stimmhaft und stimmlos. Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit bezieht sich tatsächlich auf die Aspirierung bei der Produktion. Also wie viel Luft da drin ist und wie viel Licht. Wenn ich jetzt die einzelnen Konsonanten aufschreibe, dann kann ich sie auch gleich produzieren und live zeigen, was das genau bedeutet. Bei Stimmlosen gibt es aber trotzdem welche, die, die stimmhaft sind, beziehungsweise die aspiriert sind, und die glottalisiert sind. Was Glottalisierung heißt, zeige ich euch auch bei sowas wie zum Beispiel, das sind die Konsonanten, die, ich würde sagen, überhaupt keinen Luftstrom brauchen. Ja, sowas wie oder sowas wie muss ich nicht unbedingt meine Lungen dafür in Einsatz bringen. Ja? Oder sowas wie, also weiter tiefer vielleicht sowas wie, also nicht k, das wäre ja hier, stimmlos, aber aspiriert, aber sowas wie sowas. Genau. Dann haben wir die Afrikate, genau nach derselben Muster, stimmhaft und stimmlos und aspiriert und glottalisiert. Was wäre ja hier als Beispiel, sowas wie aspiriert, stimmlos wäre z, im Deutschen als Diphthong mit T und S, aber zeitgleich ausgedrückt z, und dasselbe aber glottalisiert wäre z, gar keine Luft. Ja? Und dann haben wir die Frikative, die nur stimmlos oder stiefhaft zeigen. Stimmhaft und stimmlos. Wenn wir, das sind unsere Modi, so wie sie produziert werden. Ja? Und jetzt, was wir jetzt brauchen, ist dann Ort. Und hier schreiben wir, fangen wir gleich am besten, also von vorne, von den Lippen, und dann gehen wir bis Pharynx. Also labial, ich schreibe mal hier, labial, dental, alveolar, hier velar, uvular und pharyngal. Das, was ich jetzt hier geschrieben habe, ist eine Version, eine etwas abgespeckte Version von dem, was oben steht. Aber für meine Sprache brauche ich mehr nicht. Das ist das Prinzip. Im Laufe dieses Studiums lernt ihr auch, eure eigene IPA-Tabelle aufzubauen und auch die Sonderzeichen, die dort vorkommen, auch zu lernen. Also ich brauche zum Beispiel das, was da oben steht jetzt, keine Ahnung, diese bilabiale Klicks brauche ich nicht und brauche ich jetzt nicht in dieser Sprache, gibt es nicht. Das bedeutet aber nicht, dass das deswegen minder interessant ist. So, dann gehen wir jetzt einfach durch bei labialen, stimmhaften B, P und das, was ich vorhin gesagt habe, B. Also B ist bilabial, P ist plosiv, labial und aspiriert und glottalisiert ist. Ja. Bei Dentalen ist dieselbe Reihe D, T und T. Genau. Wir haben bei Bilabialen keine Affrikate, die hier in Frage kommen. Also hier schreiben das. Dafür haben wir aber dentale Reihe. Das ist, spreche ich gleich raus, das ist Z, 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 Z und Z. Wir haben, genau, wir hinten haben wir natürlich beim Bilabialen W und F und in, genau, nee, das ist diese Reihe hier, W und F und S und S. Das ist nichts Besonderes so gesehen. Ja. Vielleicht mache ich das weg. Genau. Bei Alveolaren ist diese Reihe frei und hier haben wir folgendes. J, Ch, Ch, Ch. Also wenn man diese Reihe gibt. Das sind die so tote Konsonanten, also nichts drin, also es bewegt sich nichts, nur die Organe, die tatsächlich beteiligt sind. Da hinten haben wir natürlich J und Sch, das ist J und Sch. Jetzt kommen wir zu Velaren. G, K und K. Wir haben keine stimmhaften, aber wir haben zwei stimmlose Affrikate. Das ist R und Ch. R und Ch. Die Reihe ist frei. Eigentlich bei den Uvula, also Uvula ist nur einmal mit also glottalisierten stimmlosen Plosiv repräsentiert. Vielleicht schreibe ich ein bisschen runter. Das ist Q mit dem Punkt oben drauf und das ist. Ja. Muss ich mich auch bemühen. Genau. So. Und dann haben wir einen einzigen Pharyngal in dieser Sprache. Ich kann das leider nicht aussprechen. Das ist Afrikat und steht hier. Das ist so wie H mit so einem Strich oben. Hört sich wie Husten an. Ho, ho. Ja. Lasst mich kurz ein Wort vielleicht überlegen. Achwa. Zum Beispiel. Das ist Abchasisch, eine nordwestkaukasische Sprache. Ja. Achwach. Achwach. Also es ist sehr expressives H. Man muss alles da unten anspannen, um das zu produzieren. Ihr würdet jetzt sagen, okay, eigentlich simpler Übersicht. Ja? Also eigentlich Konsonanten. Okay, es ist nur Konsonanten, was wir hier sehen. Aber in dieser Sprache gibt es ein zusätzlicher Prozess. Und bei diesem Prozess, bei diesem zusätzlichen Prozess, werden einige Konsonanten, nicht alle, aber einige Konsonanten werden erfahren die Produktionsverschiebung Richtung Lippen oder und Produktionsverschiebung Richtung harten Gaumen. Je nachdem, was passiert, nennen wir das als entweder als Labialisierung oder als Glottalisierung. Also Verhärtung oder Verweicherung. Ja? Labialisierung oder Glottalisierung. So haben wir in dieser Reihe von diesen drei Versionen, das ist labialisiert, B. Nicht B, sondern B, labialisiert. Und wir haben auch sowas wie B, B. Also deswegen auch diese Rundung, B, B. Im Abchasischen gibt es bei, also in dieser Reihe besonders, bei dentalen Reihen, auch Zusammensetzungen, die auch aus meiner Sicht in der Tabelle nicht darstellbar sind. Sowas wie B oder B. Ja? Abdeloy zum Beispiel. D und D. Die absolute, es ist immer noch grundsätzlich gesehen, das sind entweder labial oder dental, aber die Produktionsmodi sind absolut besonders für diese Sprache, macht das quasi akzentfrei, unmöglich akzentfrei sprechbar. Ja. Dasselbe geschieht auch hier. Und dasselbe geschieht auch hier. Dasselbe geschieht auch mit der dentalen Reihe. Und hier genau dasselbe. Um das jetzt nicht ganz zu Ende zu bringen, also manche, zum Beispiel bei R gibt es nur die Palatalisierung und bei H auch, aber nicht die Rundung, so ist zum Beispiel, also nur R, R, also R und R, diese Unterscheidung. Also nicht alle, bei H wiederum hat man beide Prozesse. Und so bekommt man am Ende, ohne das jetzt komplett auszuschreiben, 56 Konsonanten. 56 Konsonanten, dem gegenüber steht ein einziger Vokal und das ist dieses Ö. 1 gegen 56. Wenn man, manche Sprachen können typologisch beschrieben werden als konsonantisch, ja, und diese konsonantische, also diese Bezeichnung an sich bedeutet nicht a priori, dass da einfach zu viele Konsonanten sind. Nein, das ist eine Relation zwischen Konsonanten und Vokalen. Ja. Generell in dieser Sprache, aber auch drumherum, in meisten Sprachen gibt es keine kurze, lange Vokale und so weiter. Wenn ich zum Beispiel Deutsch spreche, da habe ich immer Probleme mit kurzen und langen Vokalen und die einzige Möglichkeit ist auch Schriftsprache zu kennen, okay, danach kommt vielleicht H und das verlängert einfach ein Vokal davor. Aber aus meiner Muttersprache habe ich keine mentale Wahrnehmung von kurzen und langen Vokalen. Ja, und geschweige von hier alles, was umgeläutert wird und so weiter und so weiter. Ja. Deswegen ist dieser Sprache ist zum Beispiel konsonantisch. Ja, das ist dominant konsonantisch. Es gibt natürlich da, was jetzt hier angestellt sind die Nasalen, natürlich R, L, M, N, steht jetzt hier nicht drin. Das könnten wir noch extra nochmal ausführen. Es gibt natürlich die nicht umgeläutete Vokal des Deutschen hier auch, aber nur in den Wörtern oder aus den Wörtern, die entlehnt worden sind, in den Fremdwörtern, kann man auch natürlich die mit rüber. Warum habe ich das jetzt gemalt? Meisten denken, wenn ich, ja, meisten empirische Sprachwissenschaftler denken, okay, wenn ich IPA-Tabelle auswendig gelernt habe, wenn ich meinen Vor- und Nachnamen transkribieren kann, damit ist eigentlich die Sache getan. Ist es aber nicht. Von Sprache zu Sprache ist das sehr unterschiedlich, wenn es um konsonantischen Diphthongen geht. Diphthong heißt, dass zwei Lauten bilden ein Phon. Ja? Zwei Lauten bilden ein Phon. Das heißt, die Trennung der Unterscheidung, die quasi diese Funktion tragen. Und wo hatte ich das? Nee, hatte ich hier nicht. Genau, das ist die IPA-Tabelle. Und hier sind die zwei Transkriptions, genau, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Das sind die zwei Transkriptionsformen oder Stile, besser gesagt. In der Sprachwissenschaft gibt es je nach dem Bedarf entweder grobe, allgemeine Transkription in IPA und eine feinere mit noch mehr Information über die physiologischen Eigenschaften von einzelnen Lauten. Beim Transkription unterscheidet man zwischen einer und weiten und engen Transkription und genau das ist hier einmal in der weiten und einmal in der engen Transkription transkribiert. Zwei verschiedenen. An der Stelle sage ich, dass für die Klausur eben diese weite Transkription ausreicht bzw. das wird dort von euch zumindest erwartet. Der Punkt ist aber, was ich manchmal denke, ich auch ehrlicherweise sage ich jetzt, bei der Transkription sieht man tatsächlich manchmal, ob man hier richtig studiert oder nicht. Ja? Ob man tatsächlich so die Perspektive dermaßen aus einer eigenen Muttersprache heben kann, dass man in diesen in dieser Sprache, in IPA, dann alles wahrnimmt, was man hört. Ja? Irgendwann mal ist man fähig zu transkribieren, auch das, was man nicht versteht. Ganz wichtig. Ja? Und also ich kann das jetzt, oder ich konnte mal, als ich sehr viel transkribiert habe, mittlerweile gibt es gute Maschinen, die das transkribieren, und ich zeige auch in der nächsten Sitzung ein Produkt aus dem Maximilian-Universität in München. Dort kann man tatsächlich die Audiofile hochladen mit dem Transkript und die segmentieren das jeden Einzelnen automatisch. Also es gibt vieles, was automatisch geht, aber das, was bei uns gelebt wird und worauf sehr viel Wert gelegt wird, dass man manchmal auch auf Oszillogramm schaut und sagt, okay, hier ist ein Vokal, hier ist ein Konsonant und vielleicht die Orte mehr oder minder bestimmen kann, womit man hier zu tun hat. Also das ist eine Frage der Übung. Bringen wir das kurz zusammen. Punkt 1, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Punkt 1, die Phonetik beschäftigt sich mit der physiologischen Seite der Sprache. Physiologische Seite der Sprache, nämlich die Lautsysteme der Sprache, sind eigentlich von Körper her, von Menschen, universal definiert. Allerdings von Sprache zu Sprache wird Unterschiedliches daraus in Anspruch genommen. Das, was tatsächlich wir können, wird von Sprache zu Sprache unterschiedlich realisiert. Obwohl wir theoretisch, rein physiologisch imstande sind, alle Lauten, alle Sprachen auf dieser Welt zu produzieren. Es sei denn, sie wurden uns, beziehungsweise wenn sie uns in dieser kritischen Phase des Spracherwerbs angeboten wurde als Audio-Input. Ja, das ist der Punkt. Ein weiterer Punkt war, dass wir die sprachlichen Ausdrücke zum linguistischen Datum oder sprachlichen Datum, das habe ich hier geschrieben, erst machen, wenn wir sie tatsächlich transkribiert haben. Dieses Transkriptionsprinzip bezieht sich tatsächlich auf die phonetische Erfahrung, die eine Sprache von sich her gibt und nicht, wie das niedergeschrieben wird. Ich meinte vorhin oft bekomme ich in der Klausur, transkribieren Sie Wein, und da steht tatsächlich EI. Und das ist eben das, was ich gemeint habe. Tatsächlich weg von der Schriftsprache zu denken und die Perspektive weg von dieser Erfahrung zu machen und auch übergreifend über eigene Muttersprache oder Sprachen, die man kennt, tatsächlich in IPA anfangen zu denken und irgendwann mal sogar die sprachliche auditive Perzeptionen zu transkribieren, deren Inhalt man nicht versteht. Das ist der Punkt. Wenn man das kann, dann beherrscht man auch Transkriptionskunst. Diejenigen von euch, ich hoffe, besonders in der Hauptfach, im Hauptfach die K2-Veranstaltung besuchen. Dort gibt es sogar extra Transkriptionstutorium. Ich empfehle jedem, das zu besuchen. In der Klausur sind die ersten vier Aufgaben tatsächlich nur Transkriptionsaufgaben unterschiedlich verpackt. Ihr bekommt auch von mir selbst transkribierte Texte, wo Fehler drin steckt, und ihr müsst diese Fehler finden. Insofern empfehle ich euch, aus unserem Kompendium die Aufgaben sich anzugucken, besonders und sehr stark fokussiert auf Transkription. In der nächsten Sitzung sprechen wir, also wird nicht vielleicht so trocken wie dieses heute sein, wir sprechen über die Funktionen von Lauten. Heute haben wir ein bisschen über die physiologische Seite gesprochen und sprechen wir dann über Phonologie. Bis dann.